Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Guten Tag. Im Nachrichtenstudio grüßt Sie heute Jakob Horsch.
Nachrichten.
Pellegrini sichert Unterstützung der Slowakei für Beschlüsse des NATO-Gipfels zu. Außenminister Blanár telefoniert mit bulgarischer Amtskollegin. Slowakische Polizisten in Kroatien im Einsatz. Die Slowakei wird die Beschlüsse des in dieser Woche stattfindenden NATO-Gipfeltreffens in der Türkei unterstützen. Dies geht aus einer Mitteilung des Büros des slowakischen Präsidenten Peter Pellegrini hervor. Der Ankündigung vorausgegangen war ein Arbeitsfrühstück Pellegrinis mit Ministerpräsident Robert Fico und Außenminister Juraj Blanár. Das Staatsoberhaupt wies jedoch darauf hin, dass etwaige finanzielle Verpflichtungen im Zusammenhang mit militärischer Hilfe für die Ukraine der individuellen Entscheidung der einzelnen Mitgliedstaaten unterliegen. Die Slowakei werde zwar die Beschlüsse des NATO-Gipfels unterstützen, sich aber nicht an finanziellen Beiträgen oder Darlehen für militärische Hilfe für die Ukraine beteiligen. Der slowakische Außenminister Juraj Blanár hat am Montag ein Telefonat mit seiner bulgarischen Amtskollegin Velislava Petrova Chamova geführt. Gegenstand des Gesprächs waren aktuelle europäische und sicherheitspolitische Themen, darunter der bevorstehende NATO-Gipfel. Blanár betonte, dass die Slowakei und Bulgarien sehr gute bilaterale Beziehungen pflegten und lobte das Interesse an einem offenen Dialog zur Lösung aktueller europäischer und internationaler Fragen. Ein weiteres Thema, das die Außenminister erörterten, ist die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Slowakei und Bulgarien. Blanár bekundete in diesem Zusammenhang seine Unterstützung für das Bestreben Bulgariens, Mitglied der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD zu werden. Über die Sommermonate hat die slowakische Polizei insgesamt 8 Beamte nach Kroatien entsendet, um slowakische Urlauber zu unterstützen. Bereits in der ersten Ferienwoche konnte sie mehreren Landsleuten helfen, wie die Polizei in den sozialen Medien berichtet. Sie war dabei behilflich, das Fahrrad eines verunfallten Touristen in Zadar wiederzufinden und unterstützten eine Touristin, die an einer Tankstelle ihre Geldbörse verloren hatte. Außerdem halfen sie einem Autofahrer auf der Insel Krk bei einem Wildunfall. Die Nachrichten entstammen Meldungen der slowakischen Presseagentur TASR.
Tagesthema.
Zum Ferienbeginn ist es letzte Woche am Flughafen Bratislava zu Chaos bei der Grenzabfertigung gekommen. Dies führte dazu, dass viele Passagiere ihre Flüge verpassten. Wie die slowakische Polizei mitteilt, hat sie vom 29.06. bis 5.07. am Flughafen Bratislava fast 55.000 Passagiere kontrolliert. Dabei fertigte der Flughafen, der den Namen des Nationalhelden Milan Rastislav Stefanik trägt, insgesamt 173 Abflüge und 179 Ankünfte im Rahmen von Flügen außerhalb des Schengen-Raums ab. Am zweitgrößten Flughafen des Landes im ostslowakischen Košice wurde im gleichen Zeitraum 44 Abflüge und 55 Ankünfte registriert und etwa 16.000 Passagiere einer Passkontrolle unterzogen. Die Polizei wies außerdem darauf hin, dass am Freitag am Flughafen Bratislava eine neue Abfertigungsstelle für Flüge in Nicht-Schengen-Staaten in Betrieb genommen wurde, die die Grenzkontrolle dauerhaft um 2 weitere Kontrollstellen erweitert. Davon verspreche man sich eine zügigere Abfertigung von Passagieren. Den Ankündigungen war ein Chaos am Flughafen Bratislava vorausgegangen. Zu Beginn der Sommerferien am Dienstag bildeten sich an einer Passkontrolle lange Schlangen und viele Passagiere verpassten wegen der Wartezeiten ihre Flüge. Innerhalb von 90 Minuten waren 6 Verbindungen mit nahezu 1200 Passagieren zu Zielen außerhalb des Schengen-Raums geplant. Für diese Reisenden ist eine Passkontrolle verpflichtend. Es standen aber nur 6 Polizeibeamte für die Abfertigung zur Verfügung. Dutzende Passagiere erreichten ihr Gate deshalb nicht rechtzeitig und mussten sich andere Reisemöglichkeiten suchen. Viele von ihnen machten ihrem Unmut in den sozialen Medien Luft. Die Polizei und der Flughafenbetreiber sehen die Schuld jedoch bei den Reisenden. Nach ihrer Darstellung sind viele Passagiere viel zu spät zum Flughafen gekommen, manche von ihnen erst 30 Minuten vor der Abflugzeit. Videoaufzeichnungen durch Sicherheitskameras am Flughafen würden dies belegen. Wer rechtzeitig am Flughafen war, so die Polizei, habe seinen Flug auch erreicht. In diesem Zusammenhang sagte Roman Hajek, ein Sprecher der Polizei, Die Grenzpolizei betont, dass alle Grenzkontrollmaßnahmen im Einklang mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union und der Slowakischen Republik durchgeführt werden, wobei der Schwerpunkt auf Sicherheit, Rechtmäßigkeit und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung liegt. Gleichzeitig empfiehlt die Polizei den Reisenden, für die Anreise zum Flughafen genug Zeit einzuplanen, insbesondere bei Flügen in den Nicht-Schengen-Raum, alle erforderlichen Reisedokumente bereitzuhalten und den Anweisungen der Polizeibeamten sowie des Flughafenpersonals Folge zu leisten. Bei den Passkontrollen verzeichneten die Polizeibeamten am Flughafen Bratislava letzte Woche zudem 22 positive Treffer in ihren Fahndungssystemen und verweigerten in 7 Fällen die Einreise. Außerdem gab es einen Fall, in dem die Beamten Erste Hilfe leisteten, nachdem ein Passagier am Flughafen einen epileptischen Anfall erlitten hatte.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Magazinteil der Sendung von Radio Slowakei International. Heute sprechen wir über ein Projekt, das Roma-Familien den Weg von der Hütte ins eigene Haus ebnet und ihnen dabei hilft, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Zum Schluss erörtern wir mit der Regisseurin und Hochschullehrerin Yvonne Wawrowa die Vorteile und Risiken der künstlichen Intelligenz. Nikita Kramitschew am Mischpult und Marika Antaschowa am Mikrofon wünschen Ihnen angenehmes Zuhören.
Radio Slowakei International.
Die Menschen leben ohne fließendes Wasser, Gas und Strom oft auf Grundstücken, die ihnen nicht gehören. Nach Angaben des Statistischen Amtes gibt es in der Slowakei mehr als 5000 Behausungen ohne grundlegende Infrastruktur. Meist handelt es sich um einfache Hütten, in denen rund 40.000 Roma wohnen. Oft drängen sich bis zu 10 Familienangehörige auf wenigen Quadratmetern. Wie findet man den Ausweg aus einer solchen Hütte? Auf der Suche nach einer Antwort auf diese Frage sprach die Redakteurin des Slowakischen Rundfunks Petra Striškova mit einer Expertin, die an mehreren Wohnprojekten für sozial benachteiligte Familien mitgewirkt hat. Sie empfindet dieses Thema als bedrückend, vor allem für die Familien, die in solchen Hütten leben. Hoffnungslos ist ihre Situation jedoch keineswegs, sagte die Prorektorin der Slowakischen Technischen Universität in Bratislava, Katarina Smatanová.
Ich denke, dass es viele positive Beispiele gibt. Sie haben nur kaum eine Chance, in die Medien zu gelangen. Diese positiven Beispiele sind vielleicht nicht spektakulär genug. Nur wenige Menschen stehen mit den betroffenen Familien in Kontakt und erleben ihre Entwicklung tatsächlich mit. In den Jahren, in denen ich mich mit diesem Thema beschäftige, habe ich erhebliche Fortschritte beobachtet. Man sollte jedoch nicht erwarten, dass eine Familie die generationenübergreifende Armut durch eine einmalige Maßnahme innerhalb von 1 oder 2 Jahren überwinden kann. Die Erwartungen müssen realistisch sein. Es handelt sich um einen langfristigen Prozess. Erste Ergebnisse werden möglicherweise erst 5 bis 10 Jahre nach Beginn des Projekts sichtbar.
Seit mehr als 10 Jahren unterstützte Marian Semann gemeinsam mit seinen Kollegen Roma-Familien aus Siedlungen dabei, mit Hilfe von Mikrokrediten kleine Häuser in Eigenleistung zu bauen. Er leitet das Projekt Domo, dessen Name sowohl auf das slowakische Wort für Haus als auch für Zuhause anspielt. Das Programm ermöglicht Menschen aus sozial oder räumlich ausgegrenzten Gemeinschaften, sich ein legales und sicheres Zuhause zu schaffen. Der Umzug in das neue Haus bedeutet für die Familien einen tiefgreifenden Wandel und verbessert ihre Lebensqualität grundlegend, betont Marian Semann.
Wenn Menschen kein Zuhause haben, fehlt ihnen der Raum für persönliche Entwicklung und Selbstverwirklichung. Das ist ein enormes Hindernis für alle Lebensbereiche. Kinder haben keine Möglichkeit, sich zu bilden, und Erwachsene können keiner Arbeit nachgehen. Wer unausgeschlafen und ungepflegt ist, kann kaum uneingeschränkt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Ein neuer Wohnraum stellt deshalb einen entscheidenden Wendepunkt für diese Menschen dar. Allerdings müssen sie auf das Wohnen vorbereitet werden. Wir arbeiten bereits mit ihnen, bevor sie in ihr neues Zuhause einziehen, damit sie dort nicht nur leben können, sondern auch in der Lage sind, ihren Wohnstandard langfristig zu erhalten.
Das Thema Wohnen in marginalisierten Roma-Gemeinschaften rückt meist erst dann in den Fokus der Medien, wenn sich eine Tragödie ereignet. So zerstörte im Juli vergangenen Jahres ein Großbrand einen Teil der Roma-Siedlung in der ostslowakischen Gemeinde Spišský Štiavnik. Rund 140 Menschen verloren dabei ihr Zuhause. Im Sommer vor 3 Jahren brach in der Roma-Siedlung der mittelslowakischen Gemeinde Telgard ein Feuer aus. Eine Person kam dabei ums Leben. Mehr als 100 Menschen wurden obdachlos.
Der größte Fehler besteht darin, dass dieses Thema für uns erst dann wichtig wird, wenn eine Tragödie geschieht. Anstatt solchen Problemen vorzubeugen, etwa durch den legalen Bau von Wohnraum, reagieren wir erst, wenn es bereits zu spät ist. Wenn eine Siedlung überbelegt ist und die Menschen auf engstem Raum in Hütten zusammenleben, die keinerlei Brandschutzvorschriften erfüllen, darf es nicht überraschen, dass von Zeit zu Zeit ein Haus abbrennt. Es wäre daher sinnvoller, solche Tragödien von vornherein zu verhindern, anstatt erst ihre Folgen zu bewältigen. Und genau das ist das Traurige. Wir schaffen es nicht, diesen Menschen rechtzeitig zu helfen.
Nach dem Brand im vergangenen Jahr zogen die Roma-Familien in Spišský Štiavnik in Fertighäuser um. In Telgard fanden die Betroffenen Unterkunft in Wohncontainern, die heute jedoch nicht mehr in einem so guten Zustand sind wie zu Beginn. Zudem sind viele Bewohner unzufrieden, weil sie auf engem Raum Tür an Tür mit ihren Nachbarn leben. Diese Menschen wurden aus Hütten umgesiedelt, in denen es oft weder fließendes Wasser noch sanitäre Einrichtungen oder Strom gab. Außerdem waren sie ein Zusammenleben mit anderen Menschen auf so engem Raum nicht gewohnt, bringt Marian Zeman das Problem auf den Punkt.
Plötzlich lebten sie in einem gemeinsamen Wohnraum mit gemeinschaftlich genutzten Sanitäranlagen, doch niemand hatte ihnen erklärt, wie sie diese richtig nutzen sollten. Deshalb sollte es nicht überraschen, dass sie nicht gelernt hatten, wie ein solches Zusammenleben funktioniert, ohne dass die Einrichtungen beschädigt werden. Möglicherweise fühlten sie sich für die gemeinschaftlich genutzten Bereiche nicht verantwortlich. Wenn Menschen, die zuvor weder Strom noch fließendes Wasser hatten, plötzlich Zugang zu beidem erhalten, wissen sie oft nicht, wie sie sparsam damit umgehen oder ihr Haushaltsbudget so planen, dass sie ihre Rechnungen bezahlen können. Deshalb ist es wichtig, sie beim Einzug in ihr neues Zuhause zu begleiten, damit sie den Wohnraum sinnvoll nutzen und die Regeln des gemeinschaftlichen Wohnens einhalten. Diese Regeln müssen auch durchgesetzt werden. Geschieht das nicht, entwickelt sich die Situation leider in die entgegengesetzte Richtung.
Františka Ondrášiková begleitet Roma-Familien beim Bau ihrer Eigenheime in Selbsthilfe. Schon zu Beginn ihrer Arbeit mit sozial benachteiligten Roma wurde ihr klar, dass prekäre Wohnverhältnisse die größte Hürde auf dem Weg zu einem besseren Leben sind. So war es auch in der Siedlung von Rankovce, wo sie ihr erstes Bauprojekt betreute. Die Gemeinde stellte die Grundstücke zur Verfügung, eine Bank gewährte einen Mikrokredit, mit dem die Familie das Baumaterial kaufte und ihr Haus in Eigenleistung errichtete, sagt Františka Ondrášiková.
Eine Voraussetzung ist die Teilnahme an einem Sparprogramm. Wir wissen, dass das für viele Menschen, nicht nur aus marginalisierten Roma-Gemeinschaften, eine große Herausforderung ist. Vielen fehlt die Gewohnheit zu sparen. Der Sparbetrag lag bei 50 Euro im Monat. Es hat sich gezeigt, dass selbst Menschen, die auf Sozialhilfe oder andere staatliche Unterstützungsleistungen angewiesen sind, diesen Betrag zurücklegen können. Eine weitere Voraussetzung ist, dass die Gemeinden die benötigten Grundstücke erwerben, durch den Ankauf von Privatpersonen oder Grundstücksgemeinschaften. Manchmal geht es einfach darum, ihnen zu vermitteln, dass sie damit den betroffenen Menschen helfen und zugleich die Lebensqualität in der gesamten Gemeinde verbessern.
Der Sozialarbeiter Julius Becher erklärt, dass das Programm allen offen steht, die sich in einer schwierigen Wohnsituation befinden. Wie er betont, entstehen die Häuser nicht auf begehrten Grundstücken, sondern in der Nähe der bestehenden Siedlungen. Ein Baukoordinator leitet das Bauvorhaben. Ein Baufachlehrer vermittelt den künftigen Hausbesitzern die nötigen handwerklichen Fähigkeiten. Gebaut wird jedoch ausschließlich in Eigenleistung. Stein für Stein errichten auch die dreifache Mutter Slavka Gaborova und ihr Mann ihr eigenes Haus in der Gemeinde Vtačkovce.
Mit dem Bau haben wir vor 2 oder 3 Jahren begonnen. Die Klärung der Grundstücksverhältnisse hatten wir allerdings bereits etwa 7 Jahren zuvor in Angriff genommen. Das Darlehen belief sich auf 18.000 Euro. Monat für Monat kauften wir Baumaterial im Wert von etwa 2.000 bis 3.000 Euro, damit wir das Haus fertigstellen konnten. Hauptsache, wir bleiben gesund. Solange wir gesund sind, schaffen wir das.
Für Františka Ondrášiková, die seit 14 Jahren mit Roma-Gemeinschaften arbeitet, geht der Wert dieses Projekts weit über den Bau neuer Häuser hinaus.
Unsere Bauherren, also die Familien, sind unglaublich stolz auf das, was sie erreicht haben. Sie haben nicht nur ein eigenes Haus gebaut und Wohneigentum erworben, sondern sich während des gesamten Prozesses auch persönlich weiterentwickelt. Durch unsere Begleitung und die Arbeit, die sie selbst an sich leisten, gewinnen sie mehr Selbstvertrauen, treten selbstbewusster auf und entwickeln ein stärkeres Zugehörigkeitsgefühl.
Das Besondere an diesem Projekt ist, dass die Menschen ihre Häuser selbst bauen und aus eigener Tasche finanzieren. Dafür brauchen sie nicht nur ein ausreichendes Einkommen, sondern auch Entschlossenheit, handwerkliches Geschick, Fleiß und Geduld. Ohne die Unterstützung der Gemeinden wäre das jedoch nicht zu schaffen, betont Marian Zeman.
In der Slowakei gibt es keine für den Selbstbau erschlossenen Grundstücke, die für unsere Klientel erschwinglich wären. Eine grundlegende Voraussetzung ist daher, dass solche Grundstücke zur Verfügung stehen. Die Kommunen beteiligen sich am Ausbau der Infrastruktur und unter diesen Bedingungen lassen sich auch größere Ziele erreichen. Allerdings ist nicht jede Kommune davon überzeugt, dass dies der richtige Weg ist. Wir müssen auch das Vertrauen der Gemeinden gewinnen. Wenn eine Kommune bereit ist, mitzumachen und über geeignete Flächen sowie über die erforderlichen finanziellen Mittel verfügt, können wir gemeinsam Fortschritte erzielen. Das Thema Roma gehört nun einmal nicht zu den populärsten, um es offen zu sagen. Damit gewinnt man keine Wahlen. Deshalb sind viele Kommunen zurückhaltend, wenn es darum geht, Roma zu unterstützen. Das ist unsere Herausforderung. Natürlich gibt es auch viele Kommunen, die helfen wollen, jedoch nicht über die finanziellen Mittel und Kapazitäten verfügen, um die Baugebiete zu erschließen.
In den vergangenen 10 Jahren konnten laut Marian Zeman zahlreiche Familien unterstützt werden, nicht nur beim Bau ihrer Häuser, sondern auch beim Erwerb von Kenntnissen in Finanzplanung und Haushaltsführung. Bislang wurden 40 Häuser fertiggestellt und offiziell abgenommen, rund 20 weitere warten noch auf die Freigabe der Anschlüsse und der technischen Infrastruktur. Weitere 57 Häuser befinden sich im Bau. Gleichzeitig bereiten sich etwa 260 Familien auf den Hausbau vor und sparen dafür. Wie Katarina Smatanova von der Slowakischen Technischen Universität betont, wird das Projekt Domov inzwischen in rund 40 Ortschaften umgesetzt. Landesweit kämpfen jedoch mehr als 1000 Gemeinden mit unzureichenden Wohnverhältnissen in Roma-Siedlungen. Die entscheidende Frage sei daher, wie sich diese bewährte Praxis möglichst schnell auf möglichst viele Gemeinden übertragen lässt, bevor weitere Generationen Gefahr laufen, nicht nur ihr Dach über dem Kopf, sondern auch ihre Zukunftsperspektiven zu verlieren. Nun machen wir eine kleine musikalische Pause mit Katarina Knechtova und der Band PH. Sie spielen das Lied Spomal, mach langsamer.
Za niečím krásnym, tak rýchlo ako sa dá do tvojich básní, márne rým hľadám. Za niečím zvláštnym, do záhrad, kde nie je kríž, kam sa to blázniš, nestíham s tebou ísť. Spomaľ máš pri vysokú rýchlosť, vnímam ju len šiestým zmyslom. Mám závrat. Náhlim sa po tvojom boku a mám už Za niečím stálým, tak rýchlo, ako to dá sa, všetko máli aj napriek výhodám. Za niečím bajným, do záhrad, kde nie je kríž, kam sa to blázniš. Nestíham s tebou ísť. Spomaľ máš privysokú rýchlosť, vnímam ju len šiestým zmyslom. Mám závrat. Náhlím sa po tvojom boku a mám už dosť zbytočných pokus.
Typisch für sie ist eine originelle Herangehensweise an die Form, verbunden mit einem ausgeprägten Sinn für tiefgehende philosophische Inhalte. Die Regisseurin von rund 90 Dokumentar- und Spielfilmen, Yvonne Wawrowa, feiert am Samstag ihren 67. Geburtstag. Aus diesem Anlass hören Sie diese vielfach ausgezeichnete Künstlerin noch einmal in einem Archivbeitrag. Im Februar wurde ihr die Auszeichnung »Frauen, die die Welt verändern« verliehen. Die Jury würdigte dabei, dass sie durch ihre Filme Menschen eine Stimme gibt, die sonst kaum Gehör finden. An der Paneuropäischen Hochschule in Bratislava hat sie das Fach Kreative Künstliche Intelligenz ins Leben gerufen. Über künstliche Intelligenz sprach Yvonne Wawrowa mit der RSI-Redakteurin Alena Haňová. Yvonne Wawrowa hatte seit ihrer Kindheit eine große Vorliebe für Technik. Sie interessierte sich schon immer für Kameras, entwickelte zu Hause Fotos in der Dunkelkammer und probierte sehr gerne neue technologische Spielzeuge aus. Als im November 2022 die künstliche Intelligenz aufkam, wollte sie auch diese erforschen, sagt Yvonne Wawrowa.
Das erste verfügbare Tool war ChatGPT, also habe ich mich im Januar hingesetzt und angefangen, ihm Fragen zu stellen. Die Antworten waren für mich so faszinierend, dass ich mich darin vertiefte und innerhalb von 2 oder 3 Monaten dieser künstlichen Intelligenz sehr viele Fragen stellte. Es entstand eine riesige Menge an Antworten, die ich anregend fand. Ich dachte mir, dass es die Leute vielleicht interessieren würde, zu erfahren, was künstliche Intelligenz eigentlich ist. So entstand die Idee, ein Buch zu schreiben und es mit Bildern zu illustrieren, die auf der Grundlage von Prompts durch künstliche Intelligenz generiert wurden.
Das Buch erschien im Juni 2023. Yvonne Wawrowa erklärt darin, was neuronale Netze sind, befasst sich mit den Bereichen, in denen künstliche Intelligenz eingesetzt werden könnte und stellt ihr auch philosophische oder psychologische Fragen, zum Beispiel zur Unsterblichkeit oder Unendlichkeit. Als das Buch Volamsa AI, Mein Name ist KI erschien, fand es laut der Autorin großen Anklang. Es gab auch hasserfüllte Kommentare, dass künstliche Intelligenz ein Werkzeug des Teufels sei und den Menschen die Arbeit wegnehme. Künstliche Intelligenz ist toll, sie sollte aber unser kreatives Denken nicht ersetzen, betont Yvonne Wawrowa. Sie sollte nicht zum Werkzeug werden, hinter dem man sich versteckt und dessen Ideen als seine eigenen ausgibt.
Heute nutzen es die Menschen bereits, was ich gut finde. Es ist aber nicht in Ordnung, wenn sie nicht zugeben, dass sie es verwenden. Sie tun so, als wären sie klug und hätten alles selbst erfunden. Ein anderer negativer Aspekt ist, dass manche Menschen passiv werden, weil die künstliche Intelligenz viele Dinge erfindet und generiert. Deshalb ist es unsere Aufgabe als Menschen, die in den Medien arbeiten, immer wieder darauf hinzuweisen, dass es sich nur um ein Werkzeug handelt, das ohne menschliche Kontrolle oder Steuerung sehr gefährlich ist. Ähnlich wie Atomenergie. Technologie ist toll, aber sie hat weder Gewissen noch Moral. Technologie liegt immer noch in den Händen von Menschen, die Moral und ein Gewissen haben müssen.
Yvonne Wawrowa nutzte die künstliche Intelligenz zum Brainstorming und zur Informationssuche. Wie sie erklärt, kann kein Mensch eine so riesige Menge an Informationen im Kopf behalten. Künstliche Intelligenz kann auch wiederkehrende Verwaltungsprozesse beschleunigen, beispielsweise das Verfassen von E-Mails. Anwendung findet sie ebenfalls im Gesundheitswesen, etwa bei der Auswertung von Röntgenbildern. Dabei gibt es aber stets einen Arzt, der den Patienten in einem bestimmten Kontext beurteilt. Wie Yvonne Wawrowa hinweist, kann man die von künstlicher Intelligenz gelieferten Informationen nicht automatisch als hundertprozentig wahr ansehen. Sie räumt ein, dass die künstliche Intelligenz die Menschheit zerstören könnte, allerdings nicht physisch, sondern psychisch.
Sme teraz svedkami toho, že veľmi veľa úkonov bude nahradených tou umelou inteligenciou.
Wir erleben derzeit, dass sehr viele Tätigkeiten durch künstliche Intelligenz ersetzt werden. Es gibt eine Vielzahl von Arbeiten, die künstliche Intelligenz schneller ausführen kann. Das wird zu einer enormen Zahl von Arbeitslosen führen. In der gesamten Geschichte der Menschheit sind wir es nicht gewohnt, arbeitslos zu sein. Um unseren Lebensunterhalt zu verdienen, müssen wir doch etwas tun. Nun stellt sich die Frage, was werden die Menschen tun? Große Unternehmen, die Roboter oder künstliche Intelligenz einsetzen, werden eine Art Steuer auf diese Roboter zahlen müssen. Damit wird der Staat alle Arbeitslosen unterstützen. Man fragt sich jetzt, ob die Menschen deshalb nicht verrückt werden. Ich befürchte, dass die Menschheit psychisch leiden wird, denn sie wird nicht wissen, was sie mit ihrem Leben, mit ihrer Zeit anfangen soll.
Zum Jahresende ist die Veröffentlichung eines neuen Buches von Yvonne Wawrowa geplant, eine Autobiografie, die auf ihren Reisen als Filmemacherin basiert. Diesmal konfrontiert sie die künstliche Intelligenz in Gesprächen mit konkreten Situationen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's schon für heute aus dem RSI-Studio in Bratislava. Nikita Kramičev am Mischpult und Marika Antašová am Mikrofon danken Ihnen für Ihr Interesse und wünschen noch einen schönen Tag. Bis bald, auf Wiederhören!
Stretol som mladú ženu, nadmieru vystrašenú. Vraj smiať sa už nie je pred kým. Vravím jej zahoď smútok, život hlási ďalší útok. Vzduch je občas pre každého riedky. Zácný môže sa stať aj to obyčajné. Ak nejde o všetko, tak nejde o nič. Najviac vždy chučí to hriešne a nepoznané. Zlouca sa stala korisť, konverzácia v jazne. Mal by som už odísť. Nádej v očiach hasne, ako koniec každej básne. Čo novým začiatkom je vlastne. Zácný môže sa stať aj to obyčajné. Ak nejde o všetko, tak nejde o nič. Najviac vždy chučí to hriešne a nepoznané. Srdce sa sklame a túžba je priveľká. Vediac, že to zvládne, nechal to Boh na človeka. Ak nejde o všetko, tak nejde o nič. Vzácný môže sa stať aj to obyčajné. Ak nejde o všetko, tak nejde o nič.
nadmieru vystrašenú.